Wir haben heute Gründonnerstag, der 17.04. Es ist 17.11 Uhr und das sind die Nachrichten. Der Leitzins wird weiter gesenkt. Bald sind die Dürreperioden vorbei. Freut euch. Chat. Wie die Notenbank in Frankfurt am Main mitteilte, wird der Satz um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozentpunkte verringert. Es ist die siebte Senkung des für Banken und Sparer wichtigen Einlagezinsen seit Juni 2024. Die Wachstumsaussichten für die Wirtschaft im Euroraum hatten sich aufgrund der zunehmenden Handelsspannung eingetrübt, hieß es. Die erhöhten Unsicherheiten dürften das Vertrauen der privaten Haushalte und Unternehmen mindern, erklärte die EZB und verwies auch auf die jüngsten Börsenturbulenzen. Zugleich sprach die Zentralbank davon, dass der Rückgang der Inflation gut voranschreitet. Für euch als kleiner Disclaimer, der Leitzins wird sich bei 2,0 einpendeln. Also 2,0 ist so der abgegebene Wert, da wird es wahrscheinlich enden, vielleicht auch bei 1,75, ne? Aber so in dem Dreh, das wird ja auch gesagt, das ist der normale Verteuerungssatz, der normale Inflationssatz, der sich so ein bisschen abspiegelt. Es ist also davon auszugehen, dass das bald wieder im kompletten Normalbereich ist, ne? Ich meine, wir beobachten das jetzt, seitdem wir von 4,75 runter sind, glaube ich. Und jetzt sind wir bei 2,25. Und diese sukzessive Abnahme, schon vernünftig natürlich, nimmt ein bisschen den Verteuerungsrat, nimmt ein bisschen diese Verteuerungsrate runter, nimmt ein bisschen den Stress runter, ist natürlich trotzdem schlecht, weil alles in allem das keinen Einfluss auf die anderen Probleme hat. Mag man jetzt vielleicht nicht glauben, aber wir sitzen in einer wirtschaftlichen Talfahrtzone, die vorausliegt aufgrund der angespannten Handelssituation mit Amerika, China und so weiter und so fort. Das seht ihr auch an der Börse. Wobei man sagen muss, der DAX ist da einigermaßen widerstandsfähig. Gut. Fast ein Fünftel mehr Bewerbungen bei der Bundeswehr. Die Bundeswehr verzeichnet einen steigenden Zulauf. Im vergangenen Jahr hätten sich rund 52.000 Menschen beworben, berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung unter Verweis auf die Zahlen des Personalamts der Armee. Das ist ein Plus von gut 18,5% im Vergleich zu 2023. Die höhere Bewerberanzahl sind noch nicht gleichbedeutend mit einem Zuwachs der Gesamtzahl der Soldaten. In der Jahresstatistik von 2024 ist zu sehen, dass der Gesamtstand sank um 340 im Vergleich zum Vorjahr. Einer der Gründe? Es schieden etwa 20.000 Männer und Frauen aus der Bundeswehr aus, weil ihre Verpflichtungszeit endete und sie unzufrieden waren. Allerdings sank der Gesamtstand von 2022 auf 2023 noch um über 1.800 Soldatinnen und Soldaten. Die Zahl der freiwilligen Wehrdienstleistenden stieg bereits seit Jahren kontinuierlich. In den kommenden Jahren soll die Zahl der aktiven Soldaten auf über 200.000 steigen. In der jüngsten Personalstatistik meldet das Verteidigungsministerium einen Personalstand von lediglich 183.000 Menschen in Uniform. Davon sind rund 113.000 Soldaten auf Zeit und mehr als 58.000 Berufssoldaten. Der Rest ist zwei freiwillige Wehrdienstleistende. Der Präsident des Niedersächsischen Reservistenverbandes Schreiber nennt ein mögliches Einstellungshindernis die Bürokratie. Sie, Zitat, frisst uns auf. Außerdem sei die Personalabteilung der Bundeswehr chronisch unterbesetzt, sagte der auf Bundesebene für die Ausbildung zuständige NOZ. Auch an Ärzten für die Musterung mangelt es. Eine Sprecherin der Bundeswehr in Köln schreibt ebenfalls laut der Neuen Osnabrücker Zeitung, im Durchschnitt betrage die Zeit vom Eingang einer Bewerbung bis zur Durchführung eines Assessment-Verfahrens 7 Wochen. Erst danach kann die Ausbildung beginnen. Vor dem Hintergrund des Personalmangels bei der Bundeswehr hatte zuletzt auch die Debatte über eine Wehrpflicht wieder in Fahrt aufgenommen. Die künftige Regierungskoalition aus Union und SPD strebt laut Koalitionsvertrag eine Regelung an, die zunächst auf Freiwilligkeit basiert. Dafür ist noch in diesem Jahr die Erfassung wehrfähiger Bürger geplant. Angeschrieben werden sollen aber nur Männer, weil die bisherig lediglich ausgesetzte Wehrpflicht nur für sie gilt. Um auf Frauen einzubeziehen, bräuchte es eine Grundgesetzänderung und deshalb eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Deshalb werden auch Stimmen nach einem allgemein gestalteten Gesellschaftsdienst laut. Gerade sprachen sich bisweilen der Militärbischof der katholischen Kirche, Overbeck, für eine solche Regelung aus. Die Wehrpflicht könnte hier eine Option sein, sagte der Essener Bischof dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zugleich dürfte die Last für die Verteidigung nicht allein der jungen Generation auferlegt werden, betont Overbeck mit Blick auf einen Vorschlag der Grünen. Diese hatten Anfang April angeregt, dass alle Frauen und Männer zwischen 18 und 67 Jahren für 6 Monate Militär- oder Zivildienst leisten sollen. Also, die Zahl steigt. Die Zahl wird auch weiter steigen. Also es ist ja ein Zeitgeistwandel. Wir werden im Rahmen der nächsten Erfassung wahrscheinlich das erste Mal ein Plus sehen. Ne? Das ist etwas, das man nicht abschätzen kann, wie groß das sein wird, aber es wird wahrscheinlich ein Plus sein. Und im Zusammenhang dieses Pluses wird es dann sukzessive immer mehr Leute geben, die zum Militär gehen. Warum? Weil wir natürlich nicht nur in einer großen Aufrüstungsphase sind, europäisch, sondern auch national, sondern weil eben auch die Mentalität diesbezüglich sich verändert, der Krieg in der Ukraine stattfindet und die Tatsache, dass wir so eine neue Wehrpflicht bekommen werden. Das wird also alles nach vorne gehen. Ne? Das wird alles mit großer, großer Wahrscheinlichkeit nach vorne gehen. Ne? Das ist vermutlich absehbar. Es geht aber noch, also was man nicht sagen kann, ist, wie die Dimension dazu aussieht. Ich gehe aber davon aus, dass das nächste Mal, wenn wir, das ist für mich zumindest eine Spekulation, bei der ich bereit bin, sie zu machen. Ich gehe davon aus, das nächste Mal, wenn wir davon sprechen, wie viel mehr Soldatinnen und Soldaten zu der Bundeswehr kommen, dass es erstmalig einen Kompensationstrend gibt, dass es mehr Leute gibt, die dazukommen, als Leute gibt, die gehen. Das sehe ich schon als realistisch an.
So.
Jugendlicher in Sachsen soll hochgiftiges Rizin hergestellt haben. Bei einer Razzia im Ort Zeithain hat die Polizei die Wohnung eines 16-Jährigen durchsucht. Er soll dort das Gift Rizin produziert haben. Fahnder hatten ihn bereits im Visier. Rizin? Jetzt fragt euch sicherlich, holy shit, wo habt ihr das letzte Mal Rizin gehört? Breaking Bad. Walter White hat insgesamt in der gesamten Staffel von Breaking Bad zweimal die Substanz Rizin benutzt. Weiter heißt es im Artikel: Ein 16-Jähriger aus Zeithain im sächsischen Landkreis Meißen soll das tödliche Gift Rizin hergestellt und aufbewahrt haben. Das teilte das sächsische Landeskriminalamt nach einer Durchsuchung der Wohnung des Jugendlichen mit. Gegen den 16-Jährigen werde wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffengesetzes ermittelt. Ein Haftbefehl wurde laut Staatsanwaltschaft Dresden nicht beantragt. Der Beschuldigte sei nicht vorbestraft. Der 16-Jährige soll in einem eigens dafür eingerichteten Labor im Dachgeschoss seines Elternhauses mehrere Ampullen eines Gemisches aus Ankonitin und Rizin hergestellt und aufbewahrt haben. Rizin ist eine biologische Waffe im Sinne der Kriegswaffenkontrollgesetze. Auch Ankonitin ist ein hochwirksames, tödliches Gift. Fahnder hatten den 16-Jährigen laut LKA schon länger im Visier. Bereits im Dezember hat es bei dem Verdächtigen demnach eine Durchsuchung gegeben. Dabei sollen geringe Mengen des Giftstoffes gefunden worden sein. Damals habe es durch Händler Hinweise gegeben, die verpflichtend sind, Behörden bei bestimmten Verkäufen zu informieren. Dabei geht es um Dinge wie Schutzausrüstung oder Labortechnik. Offenbar habe der Jugendliche sich dennoch erneut Samen der Pflanze besorgt.
Oder what? Frage, was bei den Eltern los, Alter?
Warum der 16-Jährige die Substanzen hergestellt hat, ist sogar noch unklar. Bisherige Ermittlungen hätten noch darauf keine Hinweise geliefert, teilen die Ermittler mit. Rizin ist eine Pflanzengift, das in den Samen des Rizinusbaumes enthalten ist. Der Baum wird umgangssprachlich auch Wunderbaum genannt und ist bei Kleingärtnern als Zierpflanze beliebt. Gewonnen wird das Gift nach Auspressen des Öls aus dem Rückstand der Samen. Besonders giftig ist es, wenn man es einatmet oder injiziert bekommt. Ankonitin ist nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung im blauen Eisenhut enthalten. Für erwachsene Menschen sind bereits etwa 2 bis 6 Milligramm reines Ankonitins tödlich. Die Polizeibeamten sperrten das Gelände in Zeithain großräumig ab. Auch alle Zufahrtsstraßen wurden blockiert. Experten des Robert-Koch-Instituts seien als Unterstützung vor Ort, sagte ein LKA-Sprecher. Derzeit werde von der Feuerwehr ein sogenanntes Dekontaminationsstrecke aufgebaut. Anschließend sollen Experten des LKA unter Vollschutz das Labor betreten und untersuchen. Erst danach könnten weitere Details genannt werden. Ziel sei es, alle giftigen Substanzen und sonstigen Beweismittel sicherzustellen. Das hochgiftige Rizin wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach in Zusammenhang mit kriminellen oder terroristischen Straftaten bekannt. Im Jahr 2020 verurteilte das Oberlandesgericht Düsseldorf ein Ehepaar zu mehrjähriger Haftstrafe. Es hatte für einen islamistischen Anschlag an einem belebten Platz eine hochgefährliche Biowaffe aus Rizin hergestellt. Im Jahr 2023 verurteilte das Dortmunder Landesgericht einen Mann aus Castrop-Rauxel, der einen islamistisch motivierten Giftanschlag unter anderem mit Rizin plante.
Crazy.
Mit 16. Überlegt mal ganz kurz, was ihr mit 16 gemacht habt. Und dann sagt euch Rizin on top. Wahnsinn.
Fucking Wahnsinn.
Ja, ein bisschen, meine Spekulation ist, ich will gar nicht von irgendwas ausgehen. Ich will sagen, der hat ein bisschen zu viel Breaking Bad geguckt. Und Es ist für mich nicht nachvollziehbar. Also es ist nachvollziehbar, dass der einmal erwischt wird und da eine Untersuchung stattfindet und die Polizeibeamten da vor Ort was wegnehmen. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie das zweimal passieren kann in so kurzer Zeit. Ist nicht nachvollziehbar.
Hat er dabei auch so einen Hut auf und hat dann irgendwie immer gesagt, keine Ahnung, was soll denn das?
Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr zu raus, weil das interessiert mich auf jeden Fall. Das interessiert mich auf jeden Fall, wie das vonstatten gehen konnte. Und warum es keinen Haftbefehl gegen den gibt. Ich meine, Jugendlicher hin oder her, aber jetzt mal das zweite Mal solche Substanzen herzustellen? Schon ein bisschen weird. Naja, man ist da nicht drin, ne? Man ist da nicht drin. Ich wollte euch das trotzdem mit euch teilen. Es gibt Falschbehauptungen zum Koalitionsvertrag. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD sorgt im Netz für Warnungen vor einer Einschränkung der Meinungsfreiheit. Besonders ein Abschnitt sei Grund zur Sorge. Dabei ist es dafür noch zu früh, so ein Verfassungsrechtler. Debatten um den Zustand der Meinungsfreiheit in Deutschland sind nicht neu. Erst im Februar sorgte US-Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz für Irritation, als er behauptete, die Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik sei eingeschränkt. Ja, das ist der Vizepräsident, der aktiv die Meinungsfreiheit mit seinem faschistischen Präsidenten in Amerika einschränkt, genau. Ja. Siehe Harvard. Ein Absatz im Koalitionsvertrag löst jetzt im Netz neue Sorge über das Recht auf freie Meinungsäußerung aus. Zitat. Die künftige schwarz-rote Koalition achtet die Freiheit nicht, heißt es in einer neuen Züricher Zeitung. NZZ ist aber eine ziemlich schlechte Quelle tatsächlich. Dem Magazin Cicero Entschuldigung. Dem Magazin Cicero zufolge, oh mein Gott, was für Quellen, fremdelt die mögliche neue Regierung mit dem mündigen Bürger und der Welt wird in einer Art Wahrheitsgesetz gewarnt. Also in der NZZ steht das, in Cicero steht das und in der Welt steht das. Was sagt euch das? Alles, was da drin steht, ist eigentlich Schwachsinn. Schmutz, eigentlich Schmutz. Aber darum haben wir ja hier einen Faktencheck. Konkret geht es bei dieser Kritik um eine Passage im Anfang April vorgestellten Koalitionsvertrag von Union und SPD. Darin heißt es, dass die, Zitat, bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt sei. Deshalb müsste, Zitat, die staatsferne Medienaufsicht unter Wahrung der Meinungsfreiheit auf der Basis klarer gesetzlicher Vorgaben gegen Informationsmanipulation sowie Hass und Hetze vorgehen können. Kritiker sehen in dieser Maßnahme einen Versuch, den Ausdruck von Meinung zu einzuschränken. Kurzer Faktencheck in between. Aus rechtlicher Sicht muss zwischen dem Begriff Meinung und Tatsachenbehauptung unterschieden werden. Eine Tatsache kennzeichnet sich durch ihre Wahrheitsgehalt, der bewiesen werden kann. Meinungen sind dagegen subjektiv und nicht belegbar. Laut einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2011 sind Meinungen nach Artikel 5 des Grundgesetzes unabhängig davon geschützt, Zitat, ob sie sich als wahr oder unwahr erweisen, ob sie begründet oder grundlos emotional oder rational sind oder ob sie als wertlos oder wertvoll, gefährlich oder harmlos eingeschätzt werden. Zitat Ende. Tatsächlich ist die im Koalitionsvertrag festgehaltene Aussage aber nicht neu. Schon 2012 urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass, Zitat, die erwiesen oder bewusst unwahre Tatsachenbehauptung nicht vom Schutz des Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz umfasst wird. Wer bewusst lügt, macht sich auch jetzt schon teilweise strafbar. Etwa, wenn es sich dabei um eine beleidigende oder verleumderische Aussage handelt. Einzelpersonen, die entsprechend falsche Behauptungen machen, können unter anderem wegen Verleumdung, Beleidigung oder übler Nachrede juristisch belangt werden. Wie Medieninformationen verbreiten, wird wiederum wird der im Koalitionsvertrag erwähnte staatsferne Medienaufsicht geprüft. Dazu zählen die Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, der Presserat und die Landesmedienanstalt. Bei ihnen können Nutzer Beschwerden einreichen, wenn sie eine falsche Berichterstattung vermuten. Einzelne Aussagen von Privatpersonen seien von dieser Aufsicht nicht betroffen, erklärt die Vorsitzende der Direktkonferenz der Landesmedienanstalt Eva Flecken im Gespräch mit der Tagesschau. Wer journalistisch arbeitet, könne beim Verdacht auf falsche Informationen überprüft werden. Dabei werde aber nicht die inhaltliche Aussage als wahr oder falsch bewertet. Stattdessen werde geprüft, ob journalistisch sorgfältig gearbeitet wurde. Zitat, es geht gar nicht um eine Inhaltspolizei oder ein Wahrheitsministerium, sondern darum, ob in journalistischer Hinsicht sauber gearbeitet worden ist. Denn wer sich den Mantel des Journalismus umwerfe, dem werde natürlich eine besondere Glaubwürdigkeit entgegengebracht. Auch gegen, Zitat, Hass und Hetze. Geht die Medienaufsicht bereits jetzt vor. Das geschehe auf Grundlage des Jugendmedienschutz- und Menschenwürdigkeitsstaatsvertrags. Demzufolge sind Angebote unzulässig, die, Zitat, zum Hass gegen Teile der Bevölkerung, gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihren Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln. Zitat Ende. Angebote, die Hass- oder falsche Tatsachenbehauptungen enthalten, werden von der Medienaufsicht je nach Schweregrad beanstandet oder untersagt. Zitat: Wenn sich jemand systematisch konsequent rechtswidrig verhält, könnten die Medienanstalten als Ultima Ratio auch ganze Angebote oder Kanäle untersagen. Das sei aber immer erst der letzte Schritt, weil im Zweifel immer für die Medienfreiheit entschieden werde. Zitat: Wenn es ein Zweifelsfall ist, dann sagen wir immer, das müssen wir als Gesellschaft aushalten und aushandeln. Beschreibt der Koalitionsvertrag also in Bezug auf die Meinungsfreiheit einfach nur den Ist-Zustand? Nicht ganz, sagt Christiane Schenderlein, Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien und Sprecherin der entsprechenden CDU-CSU-Arbeitsgruppe im Gespräch. Zitat: Damit sind insbesondere Informationen gemeint, die bewusst falsch in den Raum gebracht werden, die irreführend sind und vorrangig das Ziel verfolgen, eine Destabilisierung der Gesellschaft oder des politischen Systems zu erreichen, sagt die CDU-Abgeordnete. In Zeiten, in denen durch Desinformation Wahlen manipuliert würden, müsste die Politik das durchaus stärker in den Blick nehmen. Dafür wolle die Union mit der SPD vor allem die Medienaufsicht stärken. Außerdem findet sich im Koalitionsvertrag die Absicht, Zitat, systematisch eingesetzte manipulative Verbreitungstechniken wie der koordinierte Einsatz von Bots und Fake-Accounts zu verbieten. Darüber hinaus neue gesetzliche Vorgaben für die Medienaufsicht folgen sollen, ist noch offen. Zitat: Ich denke, dass man im Hinblick auf das Thema Desinformation und Fake News durchaus nochmal überprüfen muss, ob die vorhandenen Instrumente hierzu ausreichend sind. Zitat Ende. Das müsste dann in Abstimmung mit den Ländern und der europäischen Ebene passieren. Die SPD erklärt auf Anfrage, der Koalitionsvertrag wiederhole geltende Rechtslage. Gezielte Desinformation sei keine Meinung und genießt keinen Schutz durch die Meinungsfreiheit. Die SPD betont ebenfalls, man wolle, Zitat, Mechanismen gegen gezielte Desinformation, Hass- und Hetzkampagnen schaffen, die der staatsfernen Medienaufsicht zur Verfügung gestellt werden. So sollen Betroffene von Desinformationskampagnen in Zukunft nicht mehr allein gegen diese vorgehen müssen. Erst wenn diese möglichen neuen Mechanismen oder gesetzlichen Vorgaben im Detail feststehen, könnte man kritisch prüfen, inwiefern sie die Meinungsfreiheit betreffen könnten, sagte Uwe Volkmann. Der Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Universität Frankfurt macht aber auch deutlich, dass sich das Rechtsverständnis stetig wandele. Zitat: Letztlich ist es immer eine Abwägung und dann können sich die Grenzen im Laufe der Zeit auch mal ein Stück verschieben, so Volkmann. In der aktuellen Formulierung des Koalitionsvertrags sieht er aber keinerlei Gefahr für eine Einschränkung der Grundrechte. Genau das Gegenteil sei das Ziel der Vorschläge im Koalitionsvertrag. Zitat: Es geht nicht darum, unliebsame Meinungen zu degradieren oder einzuschränken. Ganz im Gegenteil. Wir brauchen die Vielseitigkeit von Meinungen und den Austausch dazu. Ich finde das grundsätzlich gut. Ich weiß nur nicht, wie man nachweisen soll, dass jemand bewusst Falschinformationen verbreitet hat. Solange man sagen kann, ja, ich habe mich auf die und die Quelle berufen und da halt dann was Falsches drin steht, ist man ja dann schon aus dem Schneider. Und Trottel, die sowas verbreiten, tun das eben genauso. Ne? Deswegen, ich meine, ist ambitioniert, ich halte das aber nicht für realistisch. Genau, besser als nichts, könnte man vielleicht sagen. Ne? Besser als nichts. Der Kampf gegen Desinformation, Falschinformation ist in diesem Zusammenhang ja ein wichtiger Schritt. Weil es halt automatisch im Zusammenhang mit, das muss man auch sagen, weil im Zusammenhang mit so einem Kampf ist das automatisch immer ein Kampf gegen Rechtsextremismus. Das ist immer automatisch ein Kampf gegen Rechtsextremismus. Apropos Kampf gegen Rechtsextremismus. Die Rechtsextremen meinen, was sie sagen. Sollte die Politik ihr Verhältnis zu rechten Parteien wie der AfD normalisieren, wie Jens Spahn es nun fordert? Der Extremismusforscher Andreas Kranebitter warnt eindringlich mit dem Verweis auf Österreich. In Deutschland wie in Österreich haben sich die großen Volksparteien zu Koalitionen zusammengerauft. Es stehen aber weiter unter Druck von rechts. Was bedeutet das für die Demokratie und inwiefern ist Österreich ein abschreckendes Beispiel für den Umgang mit der Rechtsextremen? Die Süddeutsche fragt: Von der extrem rechten FPÖ heißt es, dass sie nach Misserfolgen noch radikaler zurückkommt. Erwarten Sie Ähnliches, nachdem FPÖ-Chef Herbert Kickl es nicht geschafft hat, mit der konservativen ÖVP eine Regierung zu bilden? Andreas Kranebitter antwortet darauf: Radikaler wurde die FPÖ vor allem dann, wenn sie sich nach einer Regierungsbeteiligung gespalten hat. Das konnten wir zuletzt nach der Ibiza-Affäre beobachten. Allerdings ist die FPÖ jetzt schon so radikal wie lange nicht. Das sieht man daran, wie sie mit dem früheren Büroleiter des Parlamentspräsidenten Walter Rosenkranz umging. Gegen ihn wird ermittelt, weil es eine Verbindung zur mutmaßlich rechtsextremen Terrorgruppe Sächsische Separatisten geben soll. Im Haus, in dem der Büroleiter gemeldet war, hat man sogar Waffen gefunden. Ja, und der FPÖ-Parlamentspräsident hat ihn sogar noch in Schutz genommen. Das Gedankenexperiment, das ich an dieser Stelle mache: Wie wäre das mit einem grünen Parlamentspräsidenten, dessen Mitarbeiter Beziehung zu einer gewaltbereiten Antifa-Gruppe mit Munitionsdepot gehabt hätte? Man kann sich vorstellen, was da los gewesen wäre. Doch in Österreich ist ein solcher Grad an Normalisierung rechtsextremen Gedankenguts erreicht, dass es kaum öffentlichen Druck gibt. Über die Dreierkoalition aus konservativen Sozialdemokraten und liberalen Neos in Österreich wird dasselbe gesagt wie über die Große Koalition in Deutschland. Das ist die letzte Chance, bevor die extremen Rechten das Land übernimmt. Er sagt dazu: Das ist mir zu alarmistisch. Es gibt keinen politischen Automatismus, weder nach rechts noch nach links. Es ist weder der Weg zu einem Kanzler Kickl noch zu einer Kanzlerin Alice Weidel vorgezeichnet. Ich sehe nicht ein, warum man sich einem solchen Fatalismus hingeben sollte. Eine der wichtigen Fragen ist: Was kann Deutschland aus dem politischen Abgrund lernen, in den Österreich kurz geblickt hat? Die Antwort von Ihnen ist interessant. Am Beispiel der ÖVP, die vor der Wahl zu dem Schluss kam, dass sie keine Übereinstimmung mit Kickl hat und danach trotzdem in Verhandlungen mit ihm ging, konnte man sehen, wie fatal es ist, wenn Parteien nicht an ihrer eigenen Analyse festhalten. Da wird Politik zum reinen Spiel. Insofern sehe ich die deutsche Debatte positiver, weil viel klarer artikuliert wird, wer wofür steht und von welchem Standpunkt man sich abgrenzt. In Deutschland sagen allerdings auch manche Konservative: Wenn die AfD bei einem Thema recht hat, kann man sie ja ins Boot holen. Derzeit wirbt etwa in Deutschland der CDU-Politiker Jens Spahn für einen anderen Umgang mit der Partei. Das halte ich für sehr naiv. Eine AfD oder FPÖ in der Regierung hätte weitreichende Folgen. Sie könnten ja nicht nur den Diskurs verschieben, sondern bis ins kleinste Detail Entscheidungen treffen. Politik ist doch kein Versuchsfeld, in dem man jemanden halt mal ranlässt. Kurzer Disclaimer: Jens Spahn hat übrigens bei Markus Lanz unglaublich gerudert. Oh mein Gott, das war ein ganzer Ruder. Es ist ein ganzes Team hat er mitgebracht. Der hat ein ganzes Ruderteam mitgebracht. Hat der gerudert, Alter? Hat der gerudert? Uff. Ich finde die Einschätzung, ich belasse es mal dabei bei diesem Artikel und dem Interview dazu. Ich finde die Einschätzung sehr interessant. Besonders sein, und das ist, darum habe ich es auch vorgelesen, sein Kommentar zum Fatalismus. Sprich, man muss dem Teufel jetzt nicht an die Wand malen. Okay, nehme ich mit. Der letzte Artikel, den ich habe, der kommt aus der Tagesschau. Unerwartet gibt es ein Spitzentreffen. Eigentlich wollten sich Vertreter der USA und Europas über den Stand der Ukraine-Gespräche austauschen. Doch nun sind auch mehrere Minister aus Kiew in Paris. Deutsche Top-Diplomaten sind ebenso angereist. Die USA und die europäischen Staaten wollen heute ein Gespräch in Paris über ein Ende des Ukraine-Kriegs führen. Nun sind überraschend auch mehrere Regierungsmitglieder aus Kiew in der französischen Hauptstadt gelandet. Der Chef der ukrainischen Präsidialverwaltung, Andriy Djermako, schrieb auf Social Media, er werde bei seiner Visite von Außenminister Andriy Sybiha und einem Verteidigungsminister Rustem Umjero begleitet. Das ukrainische Außenministerium sprach von einer Reihe bilateraler und multilateraler Treffen mit Vertretern der USA und der sogenannten Koalition der Willigen. So bezeichnen sich die überwiegend europäischen Staaten, die sich an der Unterstützung der Ukraine beteiligen. Die USA sind nicht Teil dieser Gruppe. Bei den Gesprächen gehe es unter anderem um Wege zu einem dauerhaften Waffenstillstand und die Entsendung eines multinationalen Militärkontingents, um nachhaltigen Frieden zu garantieren, betonte der ukrainische Außenminister. Aus Washington sind US-Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte von Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, angekündigt. Ihre Reise folgte auf ein Treffen Witkoffs mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin vergangene Woche. Nach Medienberichten soll Witkoff mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron sprechen, während Außenminister Rubio seinen Kollegen Jean-Noël Barrot trifft. Die Gespräche sollen das Ziel voranbringen, den russisch-ukrainischen Krieg zu beenden und das Blutvergießen zu stoppen. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin heißt es, an den Gesprächen in Paris nehmen der außen- und sicherheitspolitische Berater der Bundesregierung, Jens Plöttner, und der politische Direktor im Auswärtigen Amt, Günther Sauter, teil. Es gehe um wichtige Fragen für die Sicherheit der Ukraine und Europas. Dass überhaupt in Paris direkte oder indirekte Gespräche zwischen den amerikanischen Regierungen und den europäischen Vertretern stattfinden, kann bereits als diplomatischer Fortschritt gewertet werden. Denn zuletzt hatten sich die Europäer und andere Staaten im Rahmen der Koalition der Willigen bei verschiedenen Gipfeltreffen nur unter sich getroffen. Jedoch prallen in der Paris zwei sehr unterschiedliche Ansätze aufeinander, wie der seit mehr als 3 Jahren andauernde Krieg beigelegt werden könnte. Trump will ein rasches Ende des Krieges und eine Wiederannäherung zwischen den USA und Russland. Oh Gott. Trump und Witkoff haben nach Kontakten mit Putin betont, dass dieser ihrem Eindruck nach Frieden wolle. Ich finde das so absurd alles. Sie sind eher geneigt, die Ukraine unter Druck zu setzen, der sie wiederholt fälschlicherweise unterstellt haben, den Krieg begonnen zu haben. So wurde Russland beispielsweise im Gegensatz zur Ukraine nicht mit Sonderzöllen belegt. Auch zum verheerenden russischen Bombardement auf die Stadt Sumy, bei dem Dutzende Zivilisten starben und mehr als 100 verletzt wurden, kam von Trump nur irritierende, verharmlosende Äußerungen, die Russen hätten einen Fehler gemacht. Scheiß Trump, der alte Faschowichser, Alter, ehrlich. Kannst dir nicht vorstellen. International hatte der Angriff dagegen großes Entsetzen ausgelöst. Der wahrscheinlich künftige Kanzler Friedrich Merz sprach von einem Kriegsverbrechen. Die Europäer wollen die Ukraine weiter militärisch unterstützen, auch mit Blick auf mögliche Verhandlungen. In Deutschland wird in diesem Zusammenhang auch über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern diskutiert. Bislang haben die amerikanischen Vermittlungsversuche keine Wirkung gezeigt. Russland setzte seine Angriffe auf die Ukraine trotz der Gespräche mit unverminderter Härte fort. So wurde in der vergangenen Nacht die südukrainische Industriestadt Dnipro zum Ziel eines großen russischen Drohnenangriffs. Dabei seien 3 Menschen, darunter ein Mädchen, getötet worden, teilte der Gebietsgouverneur mit. Außerdem gibt es mindestens 30 Verletzte, darunter 5 Minderjährige. Brände seien an mehreren Stellen ausgebrochen, Wohnhäuser seien beschädigt worden. Eine vollständige Waffenruhe ohne Vorbedingungen hatte Putin im Gegensatz zum ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky abgelehnt. Der Minimalkonsens, ein 30-tägiges Moratorium auf Schläge gegen Energieanlagen, läuft heute aus, wobei beide Seiten sich den mehrfachen Bruch der Absprache vorwerfen. Russland hält sich zur Frage einer möglichen Fortsetzung des Moratoriums bedeckt. Zitat: Ich bin noch nicht bereit, Ihnen zu sagen, welche Entscheidung getroffen wurde, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskov gestern von Journalisten. Ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums sprach sich für eine Verlängerung der Vereinbarung aus. Er warf Russland zugleich vor, mehr als 30 Mal dagegen verstoßen zu haben. Zelensky rief unterdessen dazu auf, zur Beendigung des Krieges in seinem Land Druck auf die russischen Killer auszuüben. Zitat: Russland nutze jeden Tag und jede Nacht, um zu töten. Wir müssen Druck auf die Killer ausüben, erklärte Zelensky im Online-Dienst Telegram. Dies müsse geschehen, Zitat, um den Krieg zu beenden und dauerhaften Frieden zu garantieren. Alter, gib denen jetzt endlich den Taurus und dann wird in Moskau aber mal dieses andere Feuer veranstaltet. Jetzt muss man das doch verstehen. Volodymyr Zelensky hat eine bedingungslose Waffenstillstand unterschrieben. Putin nicht. Unter Druck der Vereinigten Staaten von Amerika. Putin hat es nicht unterschrieben. Oh Mann, Alter. Schönes Osterfeuer im Kreml. Oh Mann. Und wir sind dann auch mit dran, weil wir Taurus geliefert haben. Also ich möchte dir ganz kurz einen kleinen Realitätscheck geben. Wir sind schon dran. Es findet schon ein Krieg gegen Deutschland statt. Das passiert jetzt schon. Der einzige Unterschied ist, dass du die Truppen nicht auf der Straße siehst. Das passiert jetzt schon. Drohnenüberflüge über Bundeswehranlagen, digitale Angriffe, Desinformation, gigantische hybride Kriegsführung. Das ist jetzt schon da. Das ist nicht neu. Das kommt nicht erst, wenn man den Taurus liefert. Es ist jetzt schon da. Leute werden von russischen Agenten umgebracht. Das ist schon jetzt so. Es gab zuletzt, und das muss man einfach als, das muss man als die Spekulation behaupten, die es halt zu gegebener Zeit noch ist, es gab zuletzt übereinstimmende Medienberichte, dass für die Anschläge, die in den letzten Monaten in Deutschland stattgefunden haben, zum Teil spekuliert wird, dass das russische Akteure initiiert haben. Es gibt da einen ganz besonderen Fall, bei dem das ziemlich schwarz auf weiß ist. Nämlich den Fall von der Desinformationskampagne gegen Robert Habeck. Da ging eine Truppe von Leuten, die von russischen Akteuren beauftragt wurden, für Geld Fahrzeuge mit Bauschaum zu sabotieren und dann Robert Habeck-Flyer unter die Windschutzscheiben zu stecken. Oder an die Windschutzscheiben, ja, unter die Scheibenwischer. Das ist eine russische Desinformationskampagne gewesen. Und wisst ihr, was auch ein bisschen interessant ist? Jetzt ist die Wahl vorbei und es ist echt ruhig. Also es passieren Dinge, aber nicht solche Dinge. Es wird sich wahrscheinlich nie ausschließen lassen, dass sowas, aber die Frequenz, versteht ihr? Die Frequenz war schon puh. Um weiter darauf einzugehen, russische Angriffe auf Deutschland finden schon jetzt statt. Die Lieferung von Taurus wird das nicht ändern. Und nein, Russland kann dann auch nicht einfach Deutschland angreifen, weil dann der NATO-Bündnisfall ausgerufen wird. Und Amerika jetzt mal dahingestellt, möchte ich klar machen, dass Amerika da gar nicht die Leute sind, die dann zur Hilfe kommen. Da kommt dann Frankreich, da kommt dann Schweden, da kommt dann Dänemark, da kommt dann Norwegen, da kommen dann, das ist dann Amerika jetzt mal dahingestellt, aber das ist nicht das, was passiert. Polen vor allen Dingen. Polen. Stimmt, ich hätte Polen zuerst nennen sollen. Polen ist fucking insane. Großbritannien wird auch kommen. Aber das ist nicht die Idee, dass man Putin nicht bekämpfen kann, dass man Russland nicht bekämpfen kann, weil Russland dann einen selbst bekämpft, ist genau das, was Wladimir Putin braucht. Zurückhaltung, um nicht einzustreiten, damit der seine imperialistischen Machtergreifungsszenarien durchziehen kann. Aber nicht erst seit 2022, wissen wir jetzt, seit 3 Jahren, sondern eigentlich wissen wir es schon seit 2014. Russland ist der Feind. Russland ist der Feind. Der Feind Europas, der Feind aller freien Nationen. Russland ist der Feind. Russland ist der Feind. Die NATO macht es genauso mit Überflügen und Provokationen. Größter Fehler war die Osterweiterung. Von welcher Osterweiterung sprichst du? NATO-Osterweiterung wurde damals vereinbart, dass sie nicht stattfindet. Welche Osterweiterung meinst du? Das ist natürlich Blödsinn. Weißt du warum? Weil Polen scheiße Angst davor hat, von Russland überfallen zu werden. Die NATO ist kein... Wie erklärt man das Leuten wie dir? Ich mach's mal anders. Folgendes Szenario. Wir würden im Konsens sagen, lass uns im Konsens folgendes sagen. Der Konsens von uns beiden, wir müssen einen Nenner finden, damit du Trottel und ich hier gemeinsam auf einem Fundament stehen. Der Konsens ist, Wladimir Putin hat ein Problem damit, dass mehr Nationen in der NATO sind. Würdest du dem zustimmen? Jetzt werde ich ja Trottel, ja, weil du ein Trottel bist. Das ist ja okay. Aber das kann ich ja nicht ändern. Ich muss es akzeptieren, du musst es akzeptieren, aber wir müssen ja trotzdem um den Konsens ringen. Der Konsens ist das gemeinsame Fundament der Argumentation. Obwohl du trottelige Positionen hast, müssen wir einen Konsens finden. Ein Fundament, der gemeinsam, worauf wir aufbauen können. Dann kannst du deine trottelige Position machen und ich kann dir erklären, wie die Welt wirklich funktioniert. Deswegen ist der Konsens, und da würde ich zustimmen, und die Frage ist, ob du zustimmst, Wladimir Putin möchte nicht, dass die NATO sich vergrößert. Ja, ist ja logisch. Okay. Aber die NATO hat sich wegen Wladimir Putin vergrößert. Wladimir Putin hat durch den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine, die NATO vergrößert. Finnland und Schweden. Und das sind Grenzgebiete. Und die sind nicht vielleicht in der NATO, sondern die kommen nicht vielleicht in die NATO, die sind drin. Die finnische Grenze, eine der längsten Grenzen, die an Russland passt, also ich glaube eine der längsten, die sind da drinne. Die sind drinne wegen Wladimir Putin. Und wenn das denn doch jetzt so ist, und das ist ja auf dem Basis unserer gemeinsamen Konsens aufgebaut, ja? Wladimir Putin möchte nicht, dass die NATO sich vergrößert, hat aber durch den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine 2014 schon die NATO um 2 gigantische Nationen vergrößert, die unter Umständen auch bis an die Zähne bewaffnet sind. Und warum hat er das? Und warum haben die das getan? Weil die im Verteidigungsbündnis sich vor diesem autokratischen Diktator verteidigen möchten. Weil die nicht allein stehen wollen, wenn dieser verwahnsinnige Russe kommt. Diese Osterweiterung, von der du sprichst, ist ein fiktives Instrument, um zu rechtfertigen, dass Russland die Ukraine zu überfallen hat. Das ist nur in deinem Kopf so. Du bist auf Desinformation reingefallen. Du rechtfertigst den Überfall, den Mord, die Idiotie dieses Angriffs. Und ich möchte, dass du damit aufhörst. Denn wenn es im Einzelnen so ist, dass Wladimir Putin, und das ist unser Konsens, Wladimir Putin möchte nicht, dass die NATO sich vergrößert, dann hat er genau konträr zu dem, was er möchte, agiert. Und hat es schlimmer gemacht als vorher. Wladimir Putin hat die Ukraine nicht angegriffen wegen der Osterweiterung. Wladimir Putin hat die angegriffen, weil er die alte UdSSR wiederherstellen will und ein bisschen zu sehr sich wünscht, dass er Peter der Große ist. Und vor dieser imperialistischen Bestrebung haben Nationen wie Polen und wie die Ukraine logischerweise Angst. Und bei der Ukraine ist es sehr, sehr berechtigt gewesen. Und in Polen ist das nochmal ein bisschen was anderes. Da hat man tatsächlich so viel Aufrüstung betrieben, um sich vor den irren Russen zu verteidigen. In Polen spricht man darüber, Nuklearsprengköpfe im Land zu haben, um sich vor dem Russen zu schützen. Nur um das mal kurz vor Augen zu führen. Das ist so ein bisschen die Bestrebung. Also, wenn du sagst, und das ist wichtig, hab diesen trotteligen Take nicht, weil das ist eine Rechtfertigung für die Angriffe. Und wenn du Wladimir Putin einen Verbrecher nennst, dass der verschwinden muss, dann hör auf, diesen Blödsinn zu rechtfertigen. Weil dann muss ich dir diese dumme Scheiße nicht erklären und dann musst du dann am Ende nicht sagen, ja, so habe ich das nicht gemeint. Wir sind an einem Punkt, und das muss man sich mal vorstellen. Wir sind an einem Punkt in der Geschichte der Menschheit, in der jüngsten Geschichte der letzten 100 Jahre, wo Polen im Kampf gegen Russland die Aufrüstung Deutschlands befürwortet. Die Polen. Und die Polen, die haben wirklich, also die Polen, wenn die Polen sagen, Deutschland muss wehrhaft werden, damit wir gegen Russland wehrhaft sind, dann ist das natürlich schon wieder, dann gibt einem das so ein bisschen, dann gibt es ein Gefühl dafür, was das für eine Situation ist. Also, ich möchte sagen, es ist falsch. Es ist falsch zu behaupten, die Osterweiterung der NATO ist dafür verantwortlich, dass die Ukraine angegriffen wurde. Das Argument, was du bringst, ist das Argument, was als Grundlage genutzt wurde, um diese Desinformation, um diesen wieder völkerrechtswidrigen Angriff zu rechtfertigen. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Sag sowas nicht. Bitte sag sowas nicht. Weil das ist ganz klare russische Propaganda, die du dann einfach wiedergibst. Das ist russische Propaganda. Das ist RT Deutschland, einfach straight up. Und es ist sehr oft debunked worden. Das ist jetzt nicht das erste Mal, ne? Glaubst du ernsthaft, dass alle islamistischen Anschläge in diesem Jahr von Russland gesteuert waren? Ich habe das sehr klar formuliert. Ich habe gesagt, dass Russland Anschläge in Deutschland allem Anschein nach zum Teil organisiert hat und geplant, um in einer hybriden Kriegs, also im Rahmen des hybriden Kriegs, den Russland gegen Deutschland führt, die AfD zu stärken. Das ist sehr klar. Und das ist in unterschiedlichen Arten und Weisen passiert. Und zuletzt wurde halt in der Tagesschau, im Deutschlandfunk, das sind die Artikel, die in der Süddeutschen, glaube ich, auch darüber gesprochen. Und das Problem ist, das zu 100% auf die entsprechenden Akteure Russlands zurückzuführen, ist extrem schwierig. Aber ich gebe der Sache ein bisschen Zeit. Ich würde dir aber zustimmen. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das, glaube ich, auch als Verschwörungstheorie definieren. Ja. Glaube ich auch. So. Die Nachrichten sind vorbei, ja? Jetzt haben wir nochmal lange diskutiert. Danke für die Aufmerksamkeit.